Hallo und herzlich willkommen bei meinem Podcast Bewusstsein to go. Mein Name ist Julia Bläser, ich bin Psychologin und Bewusstseinscoach und nehme dich gerne mit auf eine wunderbare Bewusstseinsreise. Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem gemeinsamen Gespräch mit Professor Dr. Dr. Christian Schubert. Ich hatte die große Ehre, mit Christian ein ausführliches Gespräch über ganzheitliche Gesundheit, mögliche Folgeerscheinungen von den damaligen Maßnahmen im Bereich Corona-Politik zu erörtern, zu besprechen und auch einen Ausblick zu geben. Ja, was braucht es denn eigentlich, damit wir als Gesellschaft wieder gesünder, kraftvoller, lebendiger, freudiger werden? Auch das Thema Longevity wird am Ende nochmal besprochen. Also bleib dran, schau dir das Interview an. Gib deinen Daumen hoch, wenn es dir gefällt. Schreib gerne etwas in die Kommentare. Das hilft mir, dass sich dieses Video besser verbreitet, und teile es gerne mit Menschen, ja, von denen du glaubst, dass sie auch dieses Wissen benötigen können. Ich wünsche dir viel Freude bei diesem Interview. Christian Schubert ist Professor für Psychoneuroimmunologie. Er ist ärztlicher Psychotherapeut, Arzt und kennt sich in vielen Bereichen aus. Das Schöne bei ihm ist aus meiner Sicht, dass er ganzheitlich auf den Menschen schaut und uns hier die Augen öffnet, dass wir eben aufhören müssen, im Sinne der Maschinenmedizin zu denken und zu handeln, also in Teilbereichen, und dabei das große Komplexe vergessen. Viel Freude damit.
Ja.
Lieber Christian, schön, dass du dir Zeit nimmst für dieses Gespräch. Ja, ich grüße dich auch herzlich. Und ich würde direkt gerne einsteigen mit dem Thema Gesundheit. Ja, wie siehst du gerade den aktuellen Gesundheitszustand, wenn du dich so umschaust in der Bevölkerung? Also ich sehe es und höre es an jeder Ecke. Einmal stark körperliche Belastungen und vor allen Dingen psychische Belastungen nehmen rasant zu. Ich werde oft angerufen von Freundinnen, deren Kinder jetzt so 18, 19, 20 sind, wo auf einmal ja massive Ausfallerscheinungen stattfinden. Also Panikstörungen, Angstattacken, aber auch so eine Art Aggression, die nicht mehr so kanalisiert werden kann. Also das bewegt mich natürlich auch.
Ja, ich bin das beste Beispiel momentan. Ich habe eine Erkältung, man sieht es mir an wahrscheinlich. Und ja, also ich sehe ich bin jetzt weniger praktisch in Kontakt mit Menschen, die, also wo ich den Eindruck bekommen würde, in dem normalen Praxisumfeld sozusagen, wenn ich mit Menschen in Kontakt trete, dass man da so den Eindruck hat, es sind mehr krank. Ja, also in meinem direkten Umfeld sozusagen höre ich da jetzt nicht viel. Aber die Forschungsliteratur geht schon davon aus, dass da was ansteigt. Ja, also überhaupt kein Thema. Sowohl körperliche Erkrankungen, ganz besonders wichtig für mich, sind immer die Autoimmunerkrankungen. Vieles verschwimmt gerade, habe ich so den Eindruck. Dieses Post-Covid, die große Frage, was ist das eigentlich wirklich? Also ich finde, auch da muss man sehr genau hingucken, und ich bin ja biopsychosozial unterwegs. Also ich versuche ja auch, diese ganzen Krankheiten, die wir da sehen, körperlichen Krankheiten, sogenannten körperlichen Krankheiten, durchaus immer auch kontextuell zu erfassen und mir die Frage zu stellen, wer ist das eigentlich, der krank wird? Und da finde ich gerade Post-Covid oder Post-Vac hochinteressante Erkrankungen, die für meine Begriffe auch gesellschaftlich gelesen werden müssen und nicht einfach jetzt sozusagen als, ja, da ist jetzt ein Virus in einem drinnen und das wütet und macht einen jetzt noch krank, oder dass die Impfung hat dazu geführt, dass, dass man zur Dauerproduktionsfirma von Spike-Proteinen wird, die entsprechend aktiv sind. Also da bin ich immer sehr vorsichtig bei sowas. Die Studienlage gibt es auch nicht wirklich her, muss man fairerweise auch sagen. Also jetzt könnte man sagen, gut, es werden nur die Sachen veröffentlicht, die zeigen, dass sozusagen die Impfung eh okay ist. Und die wenigen Studien, die das Gegenteil davon zeigen, die werden nicht berichtet. Gerade ein schönes aktuelles Beispiel, eine kleine Anekdote, vielleicht bin ich deswegen auch jetzt nochmal krank geworden. Ich war gerade beim Hessischen Landtag hatte dort einen Auftritt, bin dort eingeladen worden, um zu den psychologischen Maßnahmen psychologischen Folgen der Corona-Maßnahmen zu berichten. Also es ist ein aufarbeitungsparlamentarischer Auftritt sozusagen. Ja. Und Drosten war da in der ersten Sitzung am Vormittag, wo es um Virologie ging. Und die zweite Sitzung mittags war dann die psychologischen und soziologischen Folgen der Corona-Maßnahmen. 15 Minuten Kurzvortrag, dann Diskussionsrunde. Und dann durfte jede Partei Fragen stellen, mal spezifiziert auf den Vortragenden, mal allgemein. Und dann haben die Vortragenden eben dazu Stellung bezogen. Und ehrlich gesagt, mein Eindruck war, dass da nicht wahnsinnig viel Wissen existiert, wo man sich schon die Frage stellt, wir sind 5 Jahre oder sagen wir mal 2 bis 3 Jahre durch eine Corona-Pandemie gelaufen. Da würde ich mir schon erwarten, dass ein bisschen spezifizierteres Wissen vorhanden ist. Das habe ich nicht gemerkt. Also das muss man ganz klar sagen. Dann kamen auch so Äußerungen wie, ja, wir haben es ja nicht besser wissen können. Bin skeptisch. Ich finde schon, dass man vieles besser wissen hätte können. Und dann, wie gesagt, manche Fragen, wo ich mir wirklich denke, was haben die eigentlich da getan in der Zeit? Aber gut, vielleicht gehe ich da zu weit. Tatsache war mein sozusagen der Punkt, auf der mir am allerwichtigsten war dieses Gruselkabinett, das wir erlebt haben. Ich habe es so bezeichnet auch in dieser Sitzung, wie Menschen miteinander umgehen. Also wie sowas überhaupt möglich ist, wie Menschen umgegangen sind in dieser Zeit. Und damit sind wir eigentlich mittendrin für mich im Post-Covid. Denn das, was mit Menschen, vor allem mit Kindern und Jugendlichen passiert ist, das ist so unter aller Sau. Das ist so unglaublich, ja, mit welcher Brutalität Menschen gegen Menschen vorgegangen sind, die nicht mitmachen, die eine andere Meinung haben, die zu schwach sind, um sich zu wehren. Entweder weil sie klein sind noch oder weil sie zu alt sind und
Als
abhängig sind. Also was man da gesehen hat, was an Potenzial, an Brutalität in der Gesellschaft existiert, das ist für mich eigentlich der Kernpunkt der Aufarbeitung gewesen. Ist es noch? Das ist für mich eigentlich die zentrale Frage, dass man sich endlich mal die Frage stellt, an der eigenen Nase fasst und sich denkt, Mensch, was ist eigentlich in uns drinnen, dass wir so gegen andere Menschen vorgehen?
Ja.
Wenn du so eine Frage stellst im deutschen Parlament, und es dann, wie ich es getan habe, auch noch mit der deutsch-österreichischen Geschichte in Verbindung bringst, weil wir ja nicht das erste Mal in sowas hineingekommen sind, sondern wir haben uns ja schon einmal fragen müssen, wie ist es möglich, dass Menschen gegen Menschen so vorgehen, dann ist natürlich ein Cancel-out drin. Ja,
Ja,
ab
klar.
bist du weg. Und
Ja.
ich habe das auch gemerkt, ich habe das trotzdem gemacht, weil ich mir gedacht habe, ich werde nicht oft in diesem Parlament auftreten. Ich fürchte, ich werde es ein einziges Mal tun. Und dann lasse ich so ein Bömmchen los. Die
Ich gut.
sollen ruhig mal in die Selbsterfahrung kommen und sollen, zumindest lasse ich vielleicht was übrig an irgendeinen Rest,
Ja.
der bei denen vielleicht doch anschlägt und wo was passiert. Tatsache war, mehr oder weniger tun sie so, als ob nichts ankommt. Und das Interessante war dann danach, auch die Ulrike Gero war dann im nächsten Panel und da muss es auch hoch hergegangen sein. Aber interessanterweise, die Corona-Maßnahmen-Gegner von damals, die eingeladen wurden, es wurden ja nicht nur Corona-Maßnahmen-Gegner eingeladen, sondern
Auch Befürworter, ja.
ja, oder auch die unreflektiert durch diese
Ja.
Zeit gegangen sind und also einfach weitergemacht haben. Die Corona-Maßnahmen-Gegner von damals, die wurden im Pressetext danach nicht erwähnt.
Ah, gar nicht erwähnt.
Und das fand ich hochinteressant.
Ja.
Also wenn man sich überlegt, das ist ein Aufarbeitungsparlament, also wo die Leute eingeladen werden, um die Frage, also wo Aufarbeitung Thema ist. Und wenn dann die Leute, die sich eingesetzt haben damals und die jetzt natürlich auch kritisch waren, ja, ist ja logisch, ich meine, ich werde
Ja.
nicht anders argumentieren, wie ich damals argumentiert
Nee.
habe, die werden dann nicht im Pressetext erwähnt. Also das, was raus an die Öffentlichkeit geht, aus dem Aufarbeitungspanel, das erwähnt die Leute nicht. Und das muss ich sagen, das ist für mich der wahre Skandal. Und so weit wäre, ich hätte das nicht für möglich gehalten. Ich bin offensichtlich immer noch so naiv, dass ich davon ausgegangen bin, dass dass das, ja, ich meine, dass die Aufarbeitung sowieso nicht funktioniert, wissen wir. Aber dass sie so durchgeführt wird und deswegen auch nicht funktionieren kann, das war für mich, also da war ich echt total überrascht. Immer noch mal überrascht. Man kann mich immer noch überraschen, wie irre das da draußen abläuft und wie geframed und verzerrt die Informationen weitergetragen werden. Also das fand ich schon, das ist schon ein starkes Stück gewesen. Und danach wollen sie aber dann alle die Folien. Ja, also die darfst du da abgeben. Also
Die
die,
darfst du abgeben,
ja, das
also.
Interesse des Parlaments, ja, die sind dann interessiert an den Folien. Die darfst du dann Stellungnahmen dann werden veröffentlicht und Folien. Aber Presseaussendung, wenn es um die Öffentlichkeit geht, no way. Da werden dann,
Gut, dann ist
da
es ja
werden
nur
Personen
vorgeschoben.
Informationen gegeben, die sozusagen ja, das Feigenblatt weiter bewahren. So, also das zum Thema. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, aus dieser Erfahrung heraus und ein bisschen so ein Hintergrundwissen geben. Nochmal die Frage für mich, die fundamentale Frage, die auch für mich diese Erkrankungen jetzt erklären kann. Die wir zuhauf sehen und wo wir tatsächlich auch oftmals uns die Frage stellen, sind das vielleicht, könnte man vielleicht von einem biopsychosozialen Post-Covid sprechen? Post-Covid nicht viral bedingt, durch die Dauerproduktion von Spikes, aufgrund von integrierter Messenger-RNA, die offensichtlich immer noch, oder modifizierte RNA, die immer noch aktiv ist. Studien zeigen, dass die relativ schnell abgebaut werden, die Sachen. Also das
Okay.
muss man jetzt aus medizinischer Sicht auch ein bisschen kritisch sehen, auch wenn jetzt so manche sagen würden, na ja, aber
Ja.
es gibt ja Studien, die das zeigen, dass sie tatsächlich weiterarbeiten im Körper, aber es gibt eben offensichtlich auch Studien, die es nicht zeigen. Und ich würde jetzt mal als Psychoneuroimmunologe durchaus auch davon ausgehen, dass wir im Immunologischen das geringste Problem haben.
Ah, das finde ich nämlich
Also
spannend, weil da machen sich viele Sorgen.
Genau, im biologisch-immunologischen würde ich
Ja.
mal sagen, wenn du ein gesunder Mensch bist
Ja.
du kriegst eine Infektion oder du kriegst auch eine Impfung, aber nimmst die an, ohne dass du, ich gehe jetzt mal einen Schritt weiter und sage, ohne dass du dich missbraucht fühlst.
Ja,
Also
richtig.
ohne dass sozusagen mit deiner Integrität, also du verletzt wirst sozusagen. Weil im Prinzip ist das ja ein physischer Missbrauch. An sich ist es ein Missbrauch. Also wenn jemand sich nicht spritzen lassen will, aber von der sozialen Umgebung, von seiner Berufssituation, vom Staat genötigt wird dazu, das zu tun, und genau das ist in brutalster Form passiert in den Jahren. Dann würde ich mal sagen, haben wir den, ich würde jetzt mal sagen, Tatbestand des Missbrauchs mit einer Traumatisierung von Menschen.
Ja.
Und ich denke mal, dass so gar nicht wenig traumatisiert wurden in dieser Zeit. Unter anderem entweder, weil sie in Angst und Panik versetzt wurden. Das geleakte Paper des Bundesinnenministeriums
Ja.
zeigt ja deutlich, dass mit brutalsten Mitteln versucht wurde, den Leuten Angst und Panik einzujagen, zu Beginn vor allem. Wenn du vulnerabel bist, weil du bereits Angsterkrankung hast, zu Depression neigst, somatoforme Störung hast, Schmerzen, Burnout, also im Endeffekt davor schon ein bisschen labil bist, psychologisch. Wenn dir dann Angst und Panik eingejagt wird und du dann Covid kriegst,
Ja,
dann
dann.
brauchst du gar kein schweres Covid. Und du rauscht in eine posttraumatische Belastungsstörung. Und Post-Covid und posttraumatische Belastungsstörung sind sehr ähnlich.
Gut, dass du das so sagst, denn da mache ich mir schon lange jetzt Gedanken so drüber. Ja,
Absolut.
woher
Also,
kommt das?
diese Connection existiert. Und wir wissen auch, dass das Immunsystem in beiden Fällen aktiviert ist. Also wir haben sowohl bei der posttraumatischen Belastungsstörung, das wissen ja die wenigsten, die meisten gehen davon aus, eine posttraumatische Belastungsstörung ist eine psychische Erkrankung. Eine psychische Erkrankung, angesichts unseres Maschinenbilds des Menschen in unserer Gesellschaft und Kultur, ist ja abgekoppelt von dem Körper. Das heißt, eine posttraumatische Belastungsstörung ist ja nur Depression.
Ja, so ungefähr.
Aber das ist natürlich nicht richtig, denn das ist eine schwere körperliche Erkrankung, wo das Immunsystem dauerhaft, das zelluläre Immunsystem dauerhaft aktiviert ist, wir also mit einer erhöhten Entzündung zu tun haben. bei der posttraumatischen Belastungsstörung. Und diese erhöhte Entzündung schafft dann über entsprechenden Effekt im Gehirn der Menschen einen Zustand, den wir aus dem normalen Kranksein, wenn wir eine Virusinfektion haben, dann haben wir Sickness Behavior. Heißt es, die Entzündung schafft im Gehirn den Zustand der Erschöpfung, von Schmerzen, von Depressivität, sodass wir uns sozial zurückziehen und in den Heilungsvorgang gehen. Genau das will das Immunsystem, wenn wir eine virale Infektion haben. Wenn das chronifiziert, weil eben Trauma stattgefunden hat und ständig Entzündung aktiviert wird im Organismus, dann haben wir auch chronisches Sickness Behavior. Und dieses chronische Sickness Behavior ist gleich posttraumatische Belastungsstörung. So.
Okay.
Das heißt, diese Menschen haben tatsächlich dauerhaft Entzündungen, haben dauerhaft Autoimmunprozesse und haben dauerhaft entsprechende psychiatrische Auffälligkeiten, Erschöpfung, atypische Depressionen, Müdigkeit, sozialer Rückzug und so weiter. Gewichtszunahme sehr häufig. Diese typischen Depressionszeichen. So, und jetzt gibt es bei Post-Covid noch ein paar Zusatzsymptome, die an Covid erinnern. Also ich denke da an Geschmacksstörungen, andere Sensibilitäten, die sich von der klassischen posttraumatischen Belastungsstörung unterscheiden. Aber sie hat eben nur leichte Farbveränderungen sozusagen. Im Endeffekt, der Kern der Thematik ist sehr, sehr ähnlich. Sodass ich auf die Idee gekommen bin, es gibt nicht viel Forschung dazu. Auch
Klar.
können wir natürlich die Frage stellen, warum gibt es die nicht? Ja. Weil natürlich auch der Tenor, auch der Kritiker, der Corona-Maßnahmenkritiker, der Forscher in diesem Bereich, natürlich das Psychische meistens ausgrenzt. Ja, also wir haben es ja auch Corona-Maßnahmen-Gegnern nicht unbedingt mit Psychoneurologen zu tun oder mit Psychosomatikern, sondern wir haben es mit Somatikern zu tun und die eben auch sehr stark orientiert sind auf, was macht das Spike-Protein, finden wir noch Virus und so weiter. Und wenn wir krank sind danach und Post-Covid haben, dann wird das wohl eine stoffliche Erkrankung sein, die rein im Körper existiert. Und das ist für mich einfach zu wenig. Das ist mir bei den, beim Establishment der Schulmedizin zu wenig und auch bei den Corona-Maßnahmen-Gegnern. Also da versuche ich auch über den Tellerrand zu gucken und mir Gedanken zu machen, was ist eigentlich mit den Menschen passiert. Und für mich sind die traumatisiert.
Ja, Punkt.
Damit muss ich mit einer posttraumatischen Belastungsstörung rechnen und die zeigt sich eben im Post-Covid. Das heißt, diese Menschen, die davor schon labil waren, kippen jetzt ab in eine posttraumatische Belastungsstörung und ja, weil sie eben selber ungern aufs Trauma gucken und weil sie eben auch ungern auf den Hintergrund ihrer Traumatisierung schauen, jetzt bin ich frech, möchten sie auch gar nichts über ihr Trauma wissen und sie möchten auch gar nichts über ihre Lebensgeschichte wissen. Sie wollen nur das Virus.
Sie möchten somatisch behandelt werden und sie
Genau, und
freuen sich
da,
auch, ja, wenn sie
korrekt,
dann gesagt
da
bekommen.
gibt sich jetzt sozusagen der Patient, der Post-Covid-Patient und der schlecht ausgebildete Schulmediziner unterm Tisch die Hand, sagen sich, wir wollen das Thema Trauma und das Thema deiner früheren Geschichte gar nicht erst anpacken, sondern wir sind jetzt beide der Meinung, es ist das Virus und da muss man jetzt gucken. Wir nennen das Kollusion in der Psychosomatik, das heißt der schlecht ausgebildete Arzt, der von Trauma keine Ahnung hat, sondern nur den Körper sieht und der Patient, der von seinem Trauma nichts wissen will und auch nur den Körper anguckt, weil er somatoforme Störung hat, die geben sich unterm Tisch die Hand und haben sich geeinigt darüber, gewisse Themen nicht anzusprechen. Und damit sind wir natürlich mittendrin in der Cash-Cow der Industrie, denn wenn sich Patient und Arzt die Hand reichen und sagen, wir wollen nur das Stoffliche angucken, dann sich in der Industrie die Hand und sagt sich, genau das wollen wir, denn jetzt haben wir die Medikamente für euch.
Ja, passend wieder.
Cortison, Methotrexat, andere entzündungshemmende Mittel, die auch in der Mache schon sind, wo man jetzt oder auch die Immunsuppressionen, die stattfinden aufgrund des Stresses, den die Leute haben, dann haben sie ihre Herpes-Zoster-Erkrankungen und die Herpes-Zoster-Erkrankungen haben auch gleich eine Impfung parat natürlich. Also der Reibach geht weiter und jetzt werden erst richtig die Gelder gemacht. Weiß natürlich niemand, darüber redet schon niemand mehr, weil das geht sozusagen auf in die normale Schulmedizin, die macht ja auch Geld. Also insofern, ob das Post-Covid heißt oder welche Sau da durchs Dorf getrieben wird. Also so, die Story würde ich am ehesten als Psychoneumologe sehen bei dieser ganzen Geschichte. Und bei Post-Weg ähnlich.
Ja.
jemand missbraucht und missbraucht wird im Sinne einer Impfung, die er gar nicht mehr nehmen will, weil er Sorge hat, weil er Angst hat vor den Langzeitnebenwirkungen, korrekterweise, weil die ja überhaupt keine Ahnung gehabt haben von Langzeitnebenwirkungen. Wenn man jetzt den wenigen Studien, die durchgeführt wurden und zeigten, es ist ja alles nicht so schlimm, wenn man jetzt denen irgendwie trauen würde, was ich auch nicht tue, Andreas Sönnigsen könnte davon auch ein Lied singen, dann würde ich jetzt mal sagen, für mich das eigentlich deutlichste Thema ist, ihr pfeift euch da was rein und habt keine Ahnung, wie lange das wirkt. Und
Ja.
das macht ihr mit Kindern, das macht ihr mit Jugendlichen, die ein entwickelndes Immunsystem haben, das macht ihr mit Schwangeren und Feten. Also das ist echt, also das geht wirklich über alles hinaus und damit ist es nur einfach wichtig, es uns immer wieder vor Augen zu halten, was da passiert ist damals. Und ja, nicht vergessen. Ja, nicht vergessen. Das ist für mich total wichtig. Und die Frage stellen, wie gibt es das, dass Menschen sowas mit sich machen lassen? Wie gibt es, dass Menschen gegen andere in dieser brutalen Form vorgehen? Es sind so viele Fragen, die ich mir stelle. Und das sind für mich die fundamentalen Fragen. Ob
Ja.
psychologische Folgen waren der Maßnahmen, das ist für mich
Zweitrangig.
umreißend zweitrangig. Das ist zweitrangig. Das ist interessant, aber es ist zweitrangig. Für mich ist viel wichtiger das Ursächliche.
Ja, für uns natürlich auch oder für mich in meiner Arbeit. Also ich kümmere mich ja um viele Menschen mit Traumata, die da
Ja.
hinschauen wollen oder ich bilde auch Leute weiter. Und die Panik ist aber gerade spürbar, dass sie sich fragen, ist das jetzt die Spikopathie, wie du das gerade auch angeführt hast? Also man will dann doch wieder, man hört ja auch viel, YouTube ist voll von unheimlich vielen Sendungen. Einmal hat man einen spirituellen Zweig, wo ich auch manchmal denke, um Gottes Willen, die führen die Leute auch in die Irre. Da kriege ich schon selber Bauchschmerzen. Und dann gibt es aber auch wieder viele Sendungen zum Thema, oh Gott, du hast eine Spike-Last. Dann sollen jetzt Tests entwickelt werden. Jetzt sind die wieder nur im Körper. Und die Psyche wird schon wieder beiseite gelassen. Das hast du ja gerade gut dargestellt. Wie kann man denn den Menschen denen die Hand reichen? Ich bin ja dafür, dass wir zukunftsorientiert Hoffnung machen. In der heutigen Zeit, wo die Krise eine nach der anderen kommt, merke ich, dass die Leute belastet sind. Und was würdest du da ja hoffnungsmäßig sagen? Was können wir machen, dass die Leute eben sagen, okay, es hilft mir, ich muss mich ja nicht 30 Jahre lang mit meinem Trauma beschäftigen. Ich hatte selbst eine posttraumatische Belastungsstörung und weiß, wie infektanfällig ich war. Auf einmal hat mein ganzer Körper gecrashed mit
Ja.
Allergien, mit allem.
Ja.
Ja, als ich das integriert und aufgearbeitet habe, wurde ich ja auch wieder, kam ich in die Kraft zurück, aber auch in die mentale Kraft. Und mich hat das alles jetzt nicht so sehr mitgenommen.
Also, für mich gibt es unterschiedliche Herangehensweisen. Die eine Herangehensweise ist natürlich die direkte, individualisierte, wo ich mir denke, das, was du da tust und was ich mache und wofür wir uns einsetzen, indem wir auch Vertrauen schaffen, indem wir den Menschen zeigen, dass wir auch riskieren, dass wir zu unserem Wort stehen und zu unserer Haltung stehen und uns nicht biegen lassen. Und ich auch im Hessischen Landtag die Bombe mal zünde, mal Spaß habe daran zu sehen, wie sie alle bibbern, wenn sie mit ihrer Vergangenheit konfrontiert werden. Das sind Dinge, wo ich mir denke, das ist ein Weg der Authentizität. Und wenn wir dann auch noch mit den Leuten in Beziehung gehen und uns auf sie einlassen, individualisiert, und damit spreche ich jetzt tatsächlich den Begriff Beziehung an, den Begriff Bedeutung, Sinn, also Aspekte, die für meine Begriffe in unserer Gesellschaft und westlichen Kultur zunehmend verschütt gehen und verloren gehen. Und wenn wir das wieder revitalisieren und aktualisieren und wir uns mit den Menschen in Beziehung setzen und aber aus einer Ecke kommen, die ganzheitlich denkt, die ganzheitlich forscht, die ganzheitlich praktisch unterwegs ist, die weiß um die Kraft der Lebensgeschichte, die weiß um die Kraft der sozialen Umstände, wie sehr beides, Lebensgeschichte und sozialer Umstand, das Biologische vorantreiben, und nicht das Biologische umgekehrt das Soziale und ich weiß nicht was, das sagen die Reduktionisten, aber wir sind das nicht. Wir wissen, wie mächtig psychosozialer Einfluss ist. Und wenn wir dann mit Menschen in Beziehung gehen und versuchen, ihnen zu helfen, und Beziehung heißt für mich nicht, ich gebe dir mal für eine Stunde Rat, sondern ich bleibe bei dir, und wir gehen den Weg gemeinsam. Und ich versuche wirklich, aus aller meinen Möglichkeiten, die ich habe als Therapeut, dich jetzt ein Stück des Weges zu begleiten. Dann glaube ich, sind das die Ingredienzien, sage ich jetzt mal, für eine bessere Medizin. Und da sind für mich die Psychotherapeuten, wenn sie denn gut ausgebildet sind, Vorsicht, auch da gibt es natürlich unglaublich viel materialistische Psychotherapie, von der ich nicht viel halte. Aber die Psychotherapeuten, die tatsächlich sich mit dem ganzen Menschen und seiner Lebensgeschichte und seinen sozialen Umständen und kontextuellen Bedingungen auseinandersetzen und den Menschen sich selbst verwirklichen lassen und auch auf unbewusste Aspekte Acht geben. Wenn diese Menschen sich mit den Patienten, Mensch, mit den, ja, auseinandersetzen, dann würde ich sagen, dann sind wir schon mal auf ganz gutem Weg. Und dann würde ich ja noch mal einen zweiten Aspekt reinbringen. Das wäre jetzt sozusagen der direkte, denn da können wir gleich mal was machen. Ja? Jetzt würde man vielleicht noch sagen können, ja, aber was macht jetzt jemand, der gar nicht in Psychotherapie gehen will? Frage haben wir auch noch zu beantworten.
Ja, wollen wir nämlich viele gar nicht mehr.
Richtig, wollen ja viele. Ja, und die wollen trotzdem weiterkommen. Aber bleiben wir mal bei dem Therapeutischen, weil wir sind hier bei Post-Covid, wir sind hier bei wirklich schweren Erkrankungen. Und da muss ich fairerweise sagen, vor dem Hintergrund dessen, was ich jetzt gerade vorhin gesagt habe über die Herkunft, die ich glaube, woher Post-Covid auch kommt oder vielleicht besonders kommt, muss man auch forschen. Aber mein Eindruck ist, dass das sehr viel mit auch labilen Lebensgeschichten zu tun hat. Da hilft
Ja, da hilft kein Meditieren und
Exakt.
Achtsamkeitstraining,
Also da wäre
genau.
ich schon ein bisschen vorsichtig, den Menschen da draußen mitzuteilen, das könnt ihr selber lösen. Nein, und ich bin auch gar nicht so weit, immer zu sagen, Psychotherapie, da musst du Gaga sein. Sondern für mich ist es ein Selbsterfahrungsprozess, eine Beziehungstherapie. Und ich will das eben auch gar nicht so in dieses Pathologische hinein, auch nicht reintun. Also ich bin da eher jemand, der sagt, ihr könnt stolz sein, wenn ihr euch mit jemand anderen zusammensetzt und euch die Frage stellt, wer seid ihr eigentlich? Das habe ich ja dem Parlament im Hessischen Landtag mitteilen wollen. Ja? Setzt euch mal zusammen mit jemandem und fragt euch, wer ihr eigentlich seid. Und ihr saßt da drin in dieser Zeit und ihr habt die Blockwarte generiert da draußen, die das offensichtlich nötig haben, dass sie ihre Macht anderen Menschen gegenüber durchziehen. Aber ihr habt auch die Macht gehabt und habt das gesehen, was da passiert und habt es nicht verändert. Also das heißt, die Innenschau wäre für mich mal der überhaupt wichtigste Aspekt. Und damit bin ich auch bei dem größeren Umfang. Ja? Wir brauchen ein anderes Menschenbild.
Ja, absolut.
Absolut. Wir sind in einem Menschenbild eingefangen, das Körper, Geist und Seele trennt, das wunderbar gesehen wird an der Medizin. Also ich meine, in den anderen Bereichen sehen wir es vielleicht nicht so leicht, aber in der Medizin, da siehst du das Übel. Da siehst du, wie letzten Endes falsch am Menschen gearbeitet wird. Bei der Psychotherapie ist es ein bisschen schwieriger zu sehen, aber auch da ist es.
Da geht's.
In der Bildung. Es ist in der Bildung natürlich. Also was für Inhalte kriegen Kinder eigentlich mit? Ich habe ein Buch veröffentlicht, Geometrie der Seele, wo es um die Fraktalgeometrie geht, also die nicht-lineare Geometrie. Von denen kriegen Kinder nichts mit. Die Kinder kriegen das Einzige, was sie mitkriegen in der Mathematik. Und hallo, Mathematik ist sehr, sehr wichtig für unsere Sozialisierung und Ideologisierung. Und wenn du eine lineare Mathematik lernst, die Quadrate, Kreise und Dreiecke gut bestimmen lässt, dann kannst du die Maschine ausmessen, aber nicht die Natur. Die Natur hat mit linearer Geometrie nämlich nichts zu tun. Und wenn wir aber die Natur in ihrer Gesamtheit und Ganzheit schätzen wollen und in unser Leben integrieren wollen, und Kultur ist übrigens auch komplex und Kunst ist komplex und Liebe ist komplex und ich weiß nicht was alles, aber wir lernen nur die lineare Geometrie, da muss ich ganz ehrlich sagen, hey, geht es ganz früh schon los mit einer Ideologisierung von Menschen in Richtung Maschine.
Ja,
Und
klar.
das wäre für mich ein Aufruf an unsere Gesellschaft, dass wir Komplexität, sowohl in der linearen Komplexität, Systemtheorie, als auch im Unbewussten und in der psychoanalytisch-psychodynamischen Komplexität, entsprechend in unser Wissen und in unser Sein einbauen. Und das fängt mit den Kindern an. Und wenn wir ein Bildungssystem haben, das materialisiert, materialistisch ist, dann werden wir da auch in Zukunft nichts erreichen. Also wir werden Mediziner kreieren,
Ja.
Also Studenten kreieren, Schüler kreieren, die sich sagen, hey cool, ich finde Medizin total geil, weil da kann ich operieren.
Genau.
Und ich will das aber nicht. Ich will, dass jemand in die Medizin geht und Bock hat, mit Menschen in Verbindung zu treten, beziehungstherapeutisch wirksam zu sein, den ganzen Menschen sehen zu wollen. Und jetzt bin ich ein bisschen unfair den armen Studenten gegenüber, weil da gibt es sehr viele Medizinstudenten, die das wollen, aber denen wird am Seziertisch schon ausgetrieben, dass sie sich mit Psyche auseinandersetzen. Nämlich genau in dem Moment, wo sie anfangen, als 18-, 19-Jährige, ich sehe es jetzt selber an meinem Sohn, Tisch zu stehen, und im Endeffekt ihre Emotionen, die sie dabei haben, mit Leichen herumzutun, als 18-, 19-Jährige, ihre Ängste, die dann sich entwickeln, und so weiter und so fort, wegzustecken, abzukapseln und ab da sozusagen am allerliebsten mit Robotern nur mehr Kontakt haben.
Ja.
Genauso behandeln sie dann ihre Patienten später. Also das heißt, denen wird letztlich die Innenschau nämlich ausgetrieben, es wird ihnen, sie werden in die Abwehr getrieben. Als Psychotherapeuten. Das heißt, wenn du Angst hast, dann wehrst du Ängste ab, unbewusst, und tust so, als ob das alles nicht so wichtig wäre und alles nicht so toll. Und damit bist du mittendrin in der falschen Medizin.
Erinnert mich so ein bisschen an die Ausbildung bei Soldaten, die im Einsatz waren, von einem
Genau
Freund
so.
von mir, denn das musst du dir ja abtrainieren, sonst kannst du ja nicht in die Krisengebiete
Exakt so.
eingehen.
Ja,
Ja.
gehst in den Krieg.
Ja.
Als Mediziner wirst du da auf den Weg geschickt. Das ist ein System. Das ist ein System, das ist gewachsen, das ist auch nicht bewusst. Aber wenn man einem Rektor einer medizinischen Universität weltweit, weil der Rektor wird nur Rektor, wenn er so tickt, das ist das System der Scheinrealität. Das heißt, da in die Spitzen kommen nur die Leute, die eben die richtigen Fragen stellen, ja, fürs System. Wenn du aber die falschen Fragen stellst fürs System, nochmal, mein hessischer Landtag, dann wirst du gecancelt, dann kommst du raus aus dem System und wirst
Ja.
mal mehr in der Presseerklärung genannt. Wobei es auch noch andere Gründe gibt, warum ich und Ulrike Garro nicht genannt wurden, weil wir uns einfach eingesetzt haben in einer Zeit, wo man als Schwurbler galt und das wahrscheinlich heute eh noch tut. Also, das heißt, ja, das ist das Problem. Und wenn du mich fragst, wie können wir hier angemessen reagieren, dann sage ich, wir haben es mit einem ganz großen Rad zu tun, einem ganz dicken Brett.
Ja.
Nämlich, das ist das Brett der Ideologie. Und das wird Jahrhunderte dauern,
Ja.
das wirklich umzudrehen. Wir sind in einem großen Paradigmenwechsel vielleicht schon drin. Das kann schon sein, weil es wirklich viele Menschen gibt da draußen, die zutiefst unzufrieden sind mit dem, was da ist. Da bin ich zutiefst überzeugt. Und die werden auch krank mittlerweile dran.
Ja.
Das ist wichtig. Also der Ture von Uexküll, ich liebe ein Kapitel aus einem alten Lehrbuch. Das ist ein, der Ture von Uexküll ist ein bereits verstorbener Psychosomatiker, der Doyen der Psychosomatik ist im deutschsprachigen Raum. Und da hat er ein Lehrbuch, das sogenannte Schwerbuch. Es war eine Kritik. Und es ist das Lehrbuch einer guten neuen Medizin. Und dieses Lehrbuch gibt es in der so und so vielten Auflage. Und da steht das alles nicht mehr drin, was der Uexküll gesagt hat damals, sondern da stehen jetzt genau die positivistischen Sachen drinnen, die ich nicht mehr gerne lese.
Ja.
Aber dieses Buch von damals, 96, dritte Auflage, da gibt es ein Kapitel drin, das heißt politische Krankheiten. Und politische Krankheiten entstehen, das sind so die Schmerzstörungen, das sind unsere somatoformen Störungen, die funktionellen Krankheiten, mit denen die Schulmedizin ein Riesenproblem hat. Weil sie ja letztlich Krankheiten sind, wo der Mensch seine Depressivität, seinen Stress, seine tiefe Belastung, die er hat, im Körper ausdrückt, die nicht verbalisieren kann und auch im Körper Diagnostik und Therapie will. Das sind genau die, die unterm Tisch mit dem
Ja.
Schulmediziner pakteln.
Ja.
Und diese Erkrankungen nennen Ture von Uexküll und Karl Köhle politische Erkrankungen, weil sie meinen, dass diese Erkrankungen die angemessene Antwort sind auf ein materialistisches schulmedizinisches System. Das heißt, mit dieser Krankheit quälen die Patienten das Gesundheitssystem. Machen das nicht bewusst. Aber es ist der Aufstand des Subjekts gegen eine materialistische Medizin. Und ich finde das genial, die Idee.
Interessant.
Super. Das heißt,
Ja.
in der Bevölkerung gibt es Menschen, die unbewusst rebellieren gegen ein falsches Menschenbild. indem sie eine Krankheit entwickeln,
Aus.
die diese materialistische Medizin an den Abgrund bringt.
Wo die verzweifeln.
Du siehst es an den roten Zahlen des Gesundheitssystems. Es funktioniert. Ein Gesundheitsreform kann nur stattfinden, wenn das Subjekt Mensch in den Mittelpunkt der Medizin gerückt wird. Und da sind wir so weit entfernt, das kann ich dir gar nicht sagen. Und das wird immer heftiger und schlimmer. Und Corona war im Prinzip ein Rülpser der Medizingeschichte, der nochmal deutlich machte, wie übel Medizin ist, wie krankmachend Medizin letzten Endes ist und wie sie letzten Endes korrumpiert und verraten und verkauft ist an die Industrie. Und ich kann nur sagen, ich hoffe, viele, viele Menschen da draußen sehen das, lernen langsam, sehen, wie kaputt da alles ist. Und wie gesagt, im Endeffekt sehen wir es auch an den Kriegen. Wir sehen es an all diesen anderen Dingen, mit denen wir unterwegs sind und konfrontiert sind. Also es ist ja nicht nur die Medizin, die dieses falsche Menschenbild verkörpert, sondern der gesamte Umgang der Menschen untereinander. Aber die Medizin ist für mich eben, und deswegen bin ich so dankbar dafür, dass ich das studiert habe. Und freue mich auch für meinen Sohn, der clever ist und der natürlich einen Papa hat, der durchschaut hat.
Er studiert Medizin jetzt.
Der studiert jetzt Medizin, findet es super toll und ich finde es auch schön, dass er es toll findet und ich störe ihn auch da gar nicht darin, weil ich ganz überzeugt bin davon, dass er denkt und dass er Dinge sieht, die andere eben auch nicht sehen. Und wir sind alle da durchgegangen, ich auch. Ich habe es auch ganz toll gefunden am Anfang, wobei ich habe dieses faschistoide System auch schon sehr schnell gespürt. Diese totalitären Strukturen, die da drinnen sind, machst du mit, bist du gut, machst du nicht mit, denkst du, fängst du Denken an, dann canceln wir dich aus.
Ist in
Also
der Schule ja auch so, das
ist
wollen ich.
überall so,
Ja, das
genau.
merke ich bei meinem Sohn, der ist jetzt erst 6. Klasse, meine Tochter studiert auch Psychologie.
Okay.
Die darf auch nicht so viel hinterfragen, also auch in der Psychologie und in dieser Uni.
Absolut.
Ist ja klar, ist alles ein Fahrplan.
Absolut.
Also Ganzheitlichkeit wird da leider auch nicht gelehrt. Und sie sagte immer, Mami, das ist ja
Behavioral.
fürchterlich.
Ja. Kognitiv-behavioral.
Ja. Gut, da muss sie jetzt noch durch, aber dann mit dem Fundament und mit den anderen Sichtweisen, die man vielleicht intern vermittelt hat, mache ich mir da große Hoffnung, dass auch die jungen Leute rausgehen.
Absolut. Schlaue Mama und Geometrie der Seele bedeutet, Tochter ist wie Mama.
Weiß nicht, ob der Vater das dann so gerne hört. Mein Kind
Ja,
am Rande.
wird schon Anteile haben.
Ja, das ist sehr aufschlussreich. Vielleicht für einige auch ernüchternd, dass es noch so lange dauert, bis sich ein Wandel vollzieht. Aber nichtsdestotrotz bleiben wir ja am Ball, diesen Wandel mitzubegleiten. Und ich lasse mich da auch nicht beirren. Ich bin weiter aufklärerisch. Was mich sehr freut im Moment ist, dass viele Ärztinnen und Ärzte sich bei uns melden und auf einmal sich auch so für den Bereich Mind-Body-Medizin und die softeren Sachen interessieren. Da sehe ich gerade eine Kehrtwende. Was mich nicht so freut, ist dieser Longevity-Trend. Das ist die nächste Industriewelle, die auf uns zurast, weil da ja auch wieder überwiegend Gerätschaften entwickelt werden, Supplements, und die Leute sollen sich jetzt körperlich, ich sag mal, 20 Jahre verjüngen und vergessen aber dabei, vielleicht ihr Bewusstsein mitzunehmen.
Bin ich ganz bei dir? Ich bin sogar gerade, werde jetzt keine Werbung darüber machen, aber gerade Dozent bei einem Longevity-Coaching-Kurs.
Ja.
Und bin das auch so kritisch, also ich sehe es absolut kritisch wie du, weiß aber auch, dass es da Menschen gibt, die durchaus das, was du jetzt gerade gesagt hast, sehen wollen und auch über diese Longevity-Idee an einer besseren Gesellschaft arbeiten wollen.
Genau, die kenne ich auch, die Person, die meine ich damit natürlich auch nicht.
Ja, also
Ich
das,
selber
also
sehe das auch.
das gibt es. Wo ich dir völlig recht gebe, ist, dass es natürlich ein Riesenreibach ist und diese Supplementsgeschichte ist grauen. Also genauso muss man echt aufpassen. Aber wo ich dir absolut recht gebe, ist die große Frage, will ich denn überhaupt älter werden?
Genau, ja. Und wie?
Und was sind meine Sinn- und Bedeutungsstrukturen in meinem Leben? Was ist der Wert des Lebens? Und ich glaube, dass das eine Hand in Hand mit dem anderen geht. Und wenn ich wirklich gerne lebe, dann lebe ich auch. Und ich glaube auch nicht, dass ich glaube, dass der Körper, da bin ich jetzt auch ein bisschen, werden mir manche widersprechen vielleicht, aber ich glaube auch tatsächlich, dass der Körper ganz schön was aushält.
Glaube ich auch.
Ich glaube tatsächlich, ich bin da sehr biopsychosozial und sage, das Soziale und das Psychologische ist weit komplexer und treibt sozusagen das Materielle an. Geist macht eben Materie und nicht umgekehrt. Und wenn man so denkt, dann denke ich, ja, dann kann so manches stattfinden da draußen und vielleicht auch nicht gut sein für unseren Körper. Aber ich würde eindeutig den Finger auf den Geist legen und auf das Soziale, auf unser Miteinander, auf das Menschenbild, auf paradigmatische Veränderungen. Und ich glaube, dort liegt Longevity. Und
Ich auch.
wir können tatsächlich recht alt werden. Also ich glaube, wir sind da noch. Also ich sage, wenn unsere Kultur sich verändert und wenn Beziehung an erster Stelle steht und nicht das Auto,
Ja.
und wenn wirklich daran gearbeitet wird und wenn wirklich ein tiefer Sinn darin ist, gute und glückliche Leben zu haben, dann können wir doppelt so alt werden.
Glaube ich auch, ja.
Absolut. Also das Potenzial, würde ich sofort sehen. Wir werden ja auch immer älter. Und wenn du das, warum können wir nicht 200 Jahre alt werden? Aber die Frage ist tatsächlich, wo ist der Hebel? Und der Hebel ist nicht die Impfung. Also selbst auch die Masernimpfungsgeschichte. Die Masernimpfung, wenn wir genau die Historie angucken, hat genau dann eingesetzt, als es schon 99% zu Ende war, die Masernpartie. Wo die Mortalität an Masern schon fast am Nullpunkt war,
Ja.
fangen die mit der Impfung an. Und machen die dann auch noch zur Pflicht. Ja?
Ja.
Also da gibt es ja ganz viel, die MWGFDs gerade mittendrin in dieser Debatte und versucht eben da auch diese, wir haben ja tatsächlich Impfpflicht, vor allem in Deutschland. Wir haben es in
Ja,
Österreich
klar.
nicht, in Deutschland haben wir es ja knallhart. Also da reden alle davon, wir wollen keine Impfpflicht für Corona, aber die Masernimpfungen, die pfeifen sich rein. Also schon. Also Tatsache, ja, der Geist ist es und da würde ich
Den Hebel sehen.
den Hebel sehen, eindeutig.
Dann bin ich zufrieden. Ich finde Longevity auch wichtig, positioniere mich da selber natürlich auch. Ich bin aber eher dann eben von der geistigen Seite auskommend, weil ich glaube, dass wir da wirklich große Möglichkeiten haben. Merkt man bei sich selber, wenn man die Selbstheilungskräfte aktiviert. Ich sehe auch die Sehnsucht der Menschen. Das freut mich an diesem Thema Longevity, dass die Sehnsucht wieder haben, sich zu überlegen, wie will ich eigentlich leben? Will ich vielleicht doch ein bisschen natürlicher leben? Will ich weg von dem Konsum? Und da sehe ich für uns alle eine große Chance, Menschen gut zu begleiten und zu beraten.
Ist.
Ja, dann danke ich dir, lieber Christian, für dieses schöne
Danke dir,
Gespräch.
Julia. Danke für die
Ja.
Einladung und
Ja.
ich hoffe, wir haben wieder mal was Gutes gemacht gemeinsam.
Ja, hoffe ich auch, bin ich von überzeugt.
Super.
Danke dir. Also, bis bald. Alles Gute für dich und gute Besserung.
Ja, danke, danke. Ciao.
Ciao. Schön, dass du bei dieser Folge wieder dabei warst und ich freue mich, wenn du diesen Podcast auch an andere weiterempfehlen möchtest und bei der nächsten Folge wieder dabei bist. Alles Liebe für dich.